Sie haben ja Astronomie studiert und am ESO forschen Sie zur Evolution von Sternen. Was fasziniert Sie am Weltraum und was macht Ihre Arbeit am ESO aus?
Also der Weltraum hat mich immer schon fasziniert und ich glaube, das Wichtigste daran ist wirklich, also klar, als Kind war das irgendwie das Funkeln der Sterne und es sah alles ganz toll aus und ich habe mir vorgestellt, wie fremde Zivilisationen wohl leben würden und ob es Aliens gibt und so weiter. Aber als ich dann älter wurde, dann war das wirklich eher dieses Unbekannte, dass wir einfach den Weltraum nicht begreifen können. Also diese Distanzen, von denen wir da sprechen, es sind ja Milliarden von Kilometern Lichtjahren. Das sind Distanzen, die kann man sich nicht vorstellen. Auch die Zeitabstände, über die wir sprechen. Irgendwie ein Stern, jetzt unsere Sonne, ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Das sind einfach Zahlen, die können wir mit unserem menschlichen Gehirn nicht begreifen. Und genau dieses Unbegreifliche ist es, was mich so fasziniert hat in meiner Anfangszeit. Und deswegen bin ich dann eben auch in die Astrophysik gegangen. Und jetzt ist es so, dass ich eben hauptberuflich als Astrophysikerin bei der ESO in Garching arbeite. Und klar stelle ich mir da nicht jeden Tag diese existenzielle Fragen, sondern da geht es eher schnöde um Physik. Und da forsche ich eben daran, wie sich Sterne entwickeln.
Sie wollen aber den Weltraum eben nicht nur durch Teleskope erforschen, sondern ihn auch selbst bereisen als Astronautin. Was macht denn bei Ihnen diesen Wunsch aus, Astronautin zu werden?
Ja, wie auch bei der Astronomie, das ist auch ein Kinderwunsch, ein Kindheitstraum. Und ich glaube, den haben relativ viele Kinder, weil die sehen irgendwie Astronauten, die sehen, die dann irgendwie schweben. Jetzt heutzutage gibt es ja ganz viele Videos aus der ISS und so weiter, wie die dort oben Tortillas essen und so. Und als Kind ist es natürlich einfach faszinierend, einfach irgendwie aufzubrechen in den Weltraum. Und diese Faszination hat sich bei mir dann irgendwie nie gelegt. Also es ist auch wieder dieses Unbekannte, dieses Aufbrechen in unbekannte Sphären, was mich auch jetzt noch reizt, daran Astronautin zu werden.
Nun kennt man nur wenige Frauen, die im Weltraum, in den Weltraum gefahren sind, geflogen sind. Die bekannteste ist vielleicht Valentina Tereshkova, die 1963 die erste Frau im All war. Hatten Sie denn weibliche Vorbilder, als Sie beschlossen haben, Astronautin zu werden?
Ja, und das ist auch was, das sage ich immer, wie wichtig das ist, weil es auch für mich persönlich sehr, sehr wichtig war, dass ich da eben ein weibliches Vorbild hatte. Also ich bin ja in Westdeutschland aufgewachsen, das heißt, ich hatte jetzt als Kind zu der Sowjetunion jetzt keinen richtigen Bezug. Wir haben uns dann immer eher nach Westen orientiert, also mein Vater ist auch Engländer. Das heißt, für mich, mein großes Vorbild war dann eben nicht Valentina Tereshkova, sondern Sally Ride. Das war die erste Amerikanerin im Weltraum. Die hat dann eben auch auf Englisch, das konnte ich dann auch relativ früh schon lesen, weil ich eben bilingual erzogen wurde. Hat dann Kinderbücher geschrieben, die ist mit dem Space Shuttle geflogen und es war einfach eine Frau, die mich fasziniert hat, weil ich gedacht habe, hey, die lächelt, die macht coole Sachen, die hat Spaß dabei und so will ich auch sein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch für Mädchen dann weibliche Vorbilder haben. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, können nicht auch Männer Vorbilder für Mädchen sein? Und ganz klar, ja, auf jeden Fall. Ich sage jetzt nicht, dass ich nur ein männliches Vorbild gehabt hatte, aber das Identifikationspotenzial ist bei einer Frau dann noch ungleich stärker. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir mehr Frauen in den Weltraum schicken.
Es liegt vielleicht auch auf der Hand, da ja auch in technisch-mathematisch-naturwissenschaftlichen Berufen die Geschlechterverhältnisse eher ungleich verteilt sind. Welche Rolle hat denn die Geschlechtergerechtigkeit vielleicht in der Raumfahrt bislang gespielt und wie ist da der aktuelle Stand in der EU, wenn es um die Raumfahrt geht?
Ja, also der aktuelle Stand weltweit waren bis jetzt ungefähr 65 Frauen im All. Also es gibt durchaus auch weibliche Astronauten, aber also das entspricht ungefähr 11%, zwischen 10 und 11% aller RaumfahrerInnen. In der EU oder beziehungsweise bei der ESA, das ist die Europäische Weltraumorganisation, über die eben auch deutsche Astronauten in den Weltraum fliegen, da haben wir die ESA selber hat erst 2 Frauen in den Weltraum geschickt. In Europa hatten wir insgesamt 3. Eine Engländerin, eine Französin und eine Italienerin. Und das ist eben so, dass das, das ist nicht besonders viel. Und in Deutschland ist das Ganze noch schlimmer. Deutschland gehört nach natürlich den USA, Russland zu einer der Raumfahrtnationen, die führend sind in der Anzahl der Astronauten, die sie hochgeschickt haben. Also Deutschland hat jetzt 11 Männer im Weltraum. Der 12. wird Ende des Jahres wahrscheinlich fliegen. Der 12. deutsche Mann und eben noch immer keine Frau. Und das ist natürlich für Deutschland, wo wir eine Bundeskanzlerin haben, wo wir sagen, hey, wir haben Gleichberechtigung, ist das natürlich ein Armutszeugnis.
Auch interessant, wie sich so nationale Zugehörigkeiten auch im Weltraum nicht auflösen. Wahrscheinlich auch liegt das auch ein bisschen auf der Hand.
Ich finde es halt interessant. Ich würde mich, wenn ich mich selber bezeichnen müsste, würde ich mich als Europäerin bezeichnen, nicht unbedingt als Deutsche. Und es ist natürlich auch so, dass in der Wissenschaft und im Weltraum, dass unterschiedliche Nationalitäten sehr gut zusammenarbeiten und dass es immer mehr verschwimmt. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist es immer noch so, also man kann das ja nur vergleichen, wenn Alexander Gerst in den Weltraum fliegt in Deutschland, der Medienhype, der darum gemacht wird. Und im Vergleich zu jetzt, vor ein paar Tagen ist eine Sojus gestartet mit Amerikanern und Russen an Bord, das hat keinen interessiert. Also deswegen ist es schon so, dass es zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch sehr wichtig ist, eben einen Repräsentanten, eine Repräsentantin aus dem eigenen Land, der oder die auch die eigene Sprache spricht, zu haben.
Wie werden denn diese Personen eigentlich ausgewählt? Also wie wird man Astronautin oder Astronaut?
Ja, das ist ein relativ langwieriger Auswahlprozess. Der geht über ein Jahr. Und also zu den Grundvoraussetzungen gehört eben bei einem professionellen Auswahlverfahren, also wenn man eben wirklich Wissenschaftsastronaut, Astronautin werden möchte, gehört eben, dass man entweder Pilot, Pilotin ist, also gerne auch Testpilot, Kampfpilotin oder Wissenschaftlerin. Also das heißt, ich bin jetzt eben Astrophysikerin, meine Kollegin, mit der ich trainiere, Insa Thiele Eich, die ist Meteorologin, Alexander Gerst ist zum Beispiel Geophysiker. Also Wissenschaftler sind da immer gern genommen, eben weil der Hauptteil der Arbeit auf der Internationalen Raumstation ISS ist eben Wissenschaft zu betreiben und Experimente auszuführen. Also das heißt, diese Grundvoraussetzung sollte man mitbringen. Dann muss man natürlich gesund sein. Also kleinere Problemchen, wie wenn man zum Beispiel ein bisschen kurzsichtig ist oder so, das ist kein Problem. Aber natürlich, der Körper ist in der Schwerelosigkeit und gerade auch beim Raketenstart und bei der Landung Belastungen ausgesetzt. Und da muss der Körper einfach gesund sein. Ansonsten muss man Englisch können und ja, ich würde sagen auch kommunikativ sein. Also man sucht eher, bei AstronautInnen sucht man eher Allround-Talente, die aber natürlich einen naturwissenschaftlich-technischen Hintergrund haben.
Um mal auf Ihre Arbeit als Astrophysikerin zu blicken, woran forschen Sie da so? Was interessiert Sie da so? Und inwieweit lässt sich das vielleicht auch verbinden mit dem Aufenthalt im All? Oder wie würden Sie Ihre Forschung da mit verbinden?
Nee, es ist so, dass also meine Forschung, die ich jetzt mache, die hat jetzt mit dem geplanten Weltraumaufenthalt überhaupt nichts zu tun. Also Astrophysik und Astronautin sein sind zwei komplett unterschiedliche Sachen, auch wenn die sich ähnlich anhören, das ist mir klar. Also man kann, ich beobachte natürlich mit dem Hubble-Weltraumteleskop zum Beispiel, also man kann vom Weltraum aus die Sterne beobachten, aber das ist jetzt eben auf der Internationalen Raumstation definitiv nicht der Fokus. In meiner Forschung ist es so, dass ich mich eben für eine bestimmte Art von Sternen interessiere. Das sind die pulsierenden blauen Unterzwergsterne. Das sind sehr kleine Sterne, deswegen Unterzwerge. Die sind blau. Das ist in der Astrophysik, heißt das, dass sie sehr, sehr heiß sind. Die sind 5 bis 10 Mal so heiß wie unsere Sonne. Und die pulsieren. Das heißt, die zeigen Helligkeitsschwankungen. Also die werden sozusagen heller und dunkler, wie so ein Licht, was man auf dem Dimmer an und aus immer wieder stellt. Und wir können eben diese Helligkeitsschwankungen benutzen, um ins Innere der Sterne zu schauen mit Seismologie und eben zu erforschen, wie die Sterne im Inneren aufgebaut sind und daraus dann abzuleiten, wie sie entstanden sind. Und das ist das, was mich jetzt interessiert, aber das ist sicher nicht die Forschung, die ich auf der Raumstation machen werde.
Da geht es ja dann auch viel um medizinische Forschung, also auf der Raumstation ISS. Ein Ziel von dem Projekt Die Astronauten, von dem Sie Teil sind, ist ja auch, die medizinische Forschung voranzubringen, weil bislang eben vor allem Männer im All medizinisch begleitet und dabei erforscht wurden, zum Beispiel wie sich lang anhaltende Schwerelosigkeit auf den Körper auswirkt. Und solche Erkenntnisse liegen für Frauen oder für weibliche Körper eben noch nicht vor. Was kann es denn bedeuten, wenn im Rahmen von Die Astronautin auch medizinisch geforscht wird und wie kann man sich das so konkret vorstellen?
Ja, man kann sich das vorstellen, dass wir dann sozusagen die Testpersonen sind. Also wir haben jetzt auch gelernt im Training zum Beispiel uns selber und gegenseitig, also Insa und ich, Blut abzunehmen, weil das natürlich ein wesentlicher Bestandteil von medizinischen Tests ist, eben Blutuntersuchungen durchzuführen. Wir haben auch gelernt, wir haben ein Projekt mit der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, mit dem DLR, wo wir unsere Augen vermessen wollen. Da haben wir auch gelernt, jetzt wie wir unsere Augen vermessen, wie das alles funktioniert. Wir haben schon mal Daten erhoben jetzt hier auf der Erde. Es ist nämlich so, dass sich, und da weiß keiner, warum das so sein sollte, dass sich die Sehkraft von Männern bei ungefähr mehr einem Drittel der Männer verschlechtert unter Schwerelosigkeitsbedingungen. Und bei den Frauen scheint das nicht der Fall zu sein. Und ich finde das persönlich faszinierend, weil jetzt die Augen, das ist was, da denkt man, okay, Männer und Frauen, Augen müsste ja genau gleich sein. Aber anscheinend gibt es da doch Unterschiede. Und das ist ein Thema, woran wir dann auch forschen möchten, wenn wir im Weltraum sind.
Im Rahmen dieses Projekts halten Sie auch Vorträge, also hier noch auf der Erde, und richten sich mit ihrer Bildungsarbeit explizit auch an Kinder. So ist ja von Ihnen, und Sie haben jetzt schon von Insa Thiele-Eich, Ihrer Kollegin, gesprochen, Anfang des Jahres das Kinderbuch Unser Weg ins Weltall erschienen. Was ist Ihnen denn bei Ihrer Bildungsarbeit wichtig?
Ja, also was mir total wichtig ist, ist generell Jungs und Mädchen, aber vor allem natürlich Mädchen, weil ich eben auch Mädchen ermutigen möchte, eben in diese Bereiche zu gehen, wo immer die eher noch so eine Jungssache sind, einfach die dafür zu begeistern und zu interessieren. Und das war Insa und mir auch sehr, sehr wichtig bei dem Kinderbuch. Es sollte jetzt nicht irgendwie speziell um Mädchen gehen oder so. Wir haben Unser Weg ins Weltall geschrieben. Es kommt jetzt Juni oder Juli kommt der zweite Band raus, also sozusagen eine Serie. Im ersten Band geht es dann um unsere Motivation, um das Auswahlverfahren, um unser Training, und im zweiten Band wird es dann um den Flug gehen. Und uns war einfach wichtig, dass da einfach ganz selbstverständlich, ohne das jetzt irgendwie groß zu thematisieren, einfach zwei Frauen auf dem Cover sind. Das sind einfach zwei Astronautinnen. Und das ist ein Erstlesebuch, das heißt, es ist für Kinder ab 7 Jahren, also auch in einer sehr, sehr prägenden Phase ihrer Entwicklung. Und genau, wir zeigen einfach, hey, klar, das sind einfach zwei Frauen und die erleben diese ganzen Abenteuer und haben dabei Spaß. Und ja, das ist für uns beide sehr, sehr wichtig, dass wir das einfach immer wieder zeigen, dass es eben auch Frauen gibt oder beziehungsweise in Deutschland im Weltall geben wird.
Ich spreche hier gerade mit der Astrophysikerin Dr. Susanna Randall, die im Rahmen des Projekts Die Astronautin zur Astronautin ausgebildet wird, um zur ISS zu fliegen. Interessant aber ist ja auch, dass dieses Projekt kein Projekt der ESA, also der Europäischen Weltraumorganisation, ist und auch kein Projekt des Bundes, sondern eine privat finanzierte Initiative. Wo stehen Sie denn in der Realisierung und Finanzierung der Raumflüge?
Ja, also im Moment ist es sehr, sehr schwierig, aufgrund vor allen Dingen von Corona. Ich glaube, da kann so ungefähr jede und jeder ein Lied zu singen gerade, dass Corona schon schwierige Sachen nicht gerade einfacher gemacht hat. Und bei uns ist es genauso. Also wir sind, wie gesagt, privat finanziert. Wir haben jetzt das Basistraining komplett privat gestemmt. Wir haben das Basistraining jetzt auch trotz Corona Ende November abgeschlossen. Da sind wir sehr stolz drauf. Aber es ist eben so, dass wir jetzt für den Flug und auch das missionsspezifische Training, wofür wir dann in die USA fliegen müssen, da brauchen wir eben Unterstützung. Und diese Unterstützung liegt im zweistelligen Millionenbereich. Wir brauchen ungefähr 50 Millionen Euro. Und da sind wir ganz klar, das können wir aus eigener Kraft über Vorträge, über Spenden, über Preise und sowas, können wir das nicht stemmen. Da brauchen wir wirklich den Einsatz von großen Sponsoren, großen Firmen und auch der Bundesregierung. Und da waren wir vor Corona sehr gut mit dabei. Wir haben mit vielen RegierungsvertreterInnen gesprochen. Das war alles auch sehr vielversprechend. Dann kam natürlich Corona und dann hieß es plötzlich, hey, sorry, Termin muss verschoben werden, muss verschoben werden, muss verschoben werden. Jetzt langsam läuft es wieder an. Also das Ganze mit Corona hat uns um mindestens ein Jahr zurückgeworfen, würde ich sagen, wie wahrscheinlich viele andere Menschen auch in ihrer Lebensplanung. Aber wir sind optimistisch, dass es jetzt, wenn hoffentlich Corona so langsam abklingt und wir das in den Griff bekommen, dass wir dann wieder wirklich durchstarten können, auch mit der Finanzierung.
Ihnen liegt ja jetzt auch viel daran, so eine Art Role Model zu werden, vielleicht für junge Frauen, Mädchen, die sich für Themen interessieren, wie Astrophysik zum Beispiel und den Weltraum, Naturwissenschaften. Nervt Sie das denn auch manchmal, dass Sie so alleine schon durch den Titel von dem Projekt Die Astronautin, dass so ein Fokus auf Ihr Geschlecht gelegt wird? Würden Sie auch manchmal einfach gerne Astrophysikerin und Astronautin sein, ohne immer darüber sprechen zu müssen?
Ja klar, also in einer besseren Welt, wenn wir 50% Frauen in Naturwissenschaften und 50% Frauen in der astronautischen Raumfahrt hätten, dann wäre das super. Natürlich wäre mir das lieber, ganz, ganz klar. Aber man muss der Realität einfach ins Auge sehen. Es ist noch nicht so. Es ist so, dass gerade in Deutschland, und Deutschland ist da auch in der Astrophysik zum Beispiel anderen Ländern hinterher, was die Gender Balance angeht, man muss einfach ins Auge sehen. Und wir sind einfach noch nicht so weit. Und im Moment ist es einfach noch etwas Besonderes, leider, wenn eine Frau in den Naturwissenschaften erfolgreich ist oder wenn sie eben versucht, Astronautin zu werden. Und deswegen liegt das dann auch ganz klar im Fokus. Ja, es wäre schön, wenn es nicht so sein müsste, aber es ist einfach die gegebene Situation und das ist dann auch okay.
Und wie könnte oder sollte bei Raumfahrtbehörden und Organisationen wie zum Beispiel der ESA für mehr Gender Balance, Geschlechtergerechtigkeit gesorgt werden?
Das ist eine schwierige Frage. Also die ESA hat ja jetzt eine neue Ausschreibung gestartet für Astronautinnen. Und die ESA hat jetzt explizit darauf hingewiesen, dass sich bitte auch Frauen bewerben sollen. Und dass auch Frauen wirklich angesprochen werden sollen. Also mir persönlich geht das jetzt noch nicht weit genug. Ich denke, es bräuchte jetzt erstmal eine Quote. Ich bekomme da immer das Gegenargument und ich habe schon sehr viel darüber diskutiert, auch in den sozialen Medien. Also ich bekomme immer das Gegenargument, man muss ja die beste Person nehmen, unabhängig davon, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und so weiter und so weiter. Aber es ist nun mal so, dass bei Astronauten, da werden sich geschätzte 10.000 Menschen aus Europa bewerben. Davon werden dann um die 50 bis 100 gleich gut, alle gut geeignet sein. Wenn man so einen großen Pool von Bewerbern hat, dann wird es einfach nicht den einen oder die eine perfekte Kandidatin geben. Da wird es einen großen Pool von Leuten geben, die alle gut geeignet sind. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass man Frauen auswählen soll, die nicht qualifiziert sind oder nicht geeignet sind. Aber wenn man die Möglichkeit hat und wenn man eben diesen großen Pool hat und da sind dann eben Frauen dabei, genug Frauen dabei, warum sollte man dann nicht sagen, hey, dann nehmen wir 50% Frauen. Das wird ja bei der ESA, wird das ja auch nach Ländern gemacht. Das ist ganz, ganz klar. Es gibt immer von den Hauptzahlern, Deutschland, Italien, Frankreich, ist immer ein Astronaut, eine Astronautin dabei. Und wenn nach Politik, nach Nationalität ausgewählt wird von natürlich geeigneten Bewerbern, dann warum kann man dann nicht auch nach Geschlecht spezifisch auswählen und sagen, okay, wir setzen einfach ein Zeichen und wir haben jetzt eben 50% Frauen dann in unserem neuen Astronautenkorps.